Heute gibt es die geballte Dröhnung Mindset und hier sind 10 Bücher, die dein Leben für immer verändern werden.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und heute mache ich eine Podcast-Folge, die ich schon sehr, sehr lang machen wollte und die sich viele von euch in der einen oder anderen Form schon lange gewünscht haben. Und ich möchte heute so über 10 Bücher sprechen, die mein Leben am meisten verändert haben und von denen ich fest ausgehe, dass sie auch dein Leben zum Positiven, nicht gerade leicht und einfach genießbar, dennoch langfristig massiv zum Positiven entwickeln werden. Lustigerweise reden wir jetzt hier in dieser Podcast-Episode fast und nur ausschließlich über Mindset-Bücher. Und ich bin eigentlich gar kein, dächte ich jetzt zumindest, oder würde ich von mir selbst behaupten, gar nicht so der Mindset-Typ. Und oftmals finde ich das Thema Mindset sehr ausgelutscht. Auf der anderen Seite ist das eigene Denken der Ursprung allen eigenen Handelns. Und von daher ist diese Liste fast eine reine Mindset-Liste. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass dies die Bücher sind, die mich mit am Abstand am meisten beeinflusst haben. Die Bücher, zu denen ich immer wieder zurückgekommen bin, mit denen ich am meisten gerungen und gehadert habe, über die wir in der einen oder anderen Form hier am meisten gesprochen haben und die mich die letzten Jahre am meisten beeinflusst haben und maßgeblich die Richtung meines eigenen Lebens verändert haben. Tatsächlich ist kein einziges Fitnessbuch auf dieser Liste gleich zu finden. Nichtsdestotrotz möchte ich dir einen Ratschlag oder einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn du auch deine Fitness auf das nächste Level bringen möchtest. Wir feiern noch diese Woche bis zum Wochenende den 4-jährigen Geburtstag von Quantum Leap Fitness und auch unsere fortgeschrittenen Trainingsbücher, also vor allem für Frauen der Bootybuilder und für die Männer das Elite Training Workbook, sind bis um zu 70% rabattiert. Das heißt, du kannst dir das beste Trainingswissen, um deinen Körper vor allem auf das nächste Level zu bringen, für fast ein Apfel und ein Ei besorgen auf Quantum Leap, nur solange der Vorrat noch reicht. Also check am besten entweder jetzt gleich oder nach dieser Podcast-Episode Quantum ab. Jedes einzelne Produkt ist rabattiert, denn wir feiern unseren 4-jährigen Geburtstag und hauen das allererste Mal Rabatte raus. Wahrscheinlich auch so in dieser Form das einzige Mal. Also nutz das gerne, bring auch deine mentale Fitness mit den gleich folgenden Büchern auf das nächste Level, vor allem aber auch mit den Trainingsbüchern des Bootybuilders und des Elite Training Workbooks, welche bis zu 70% jetzt stark rabattiert sind, sind ja nicht nur Trainingsbücher, sondern ganze Trainingsprogramme, die du langfristig über viele Monate und Jahre abtrainieren kannst, mit fantastischen Resultaten bei vorigen Athletinnen und Athleten. Also check das gerne aus und damit würde ich direkt gerne einsteigen wollen in diese Podcast-Episode mit dem allerersten Buch, was mich am meisten bewegt hat über all die Jahre und das halte ich hier in den Händen. Du kannst es vermutlich vielleicht auch schon erraten, es sind die Meditations von Marcus Aurelius. Ganz wichtig, die neue Übersetzung von Gregory Hayes. Dieses Buch hat ein schwarzes Cover mit einer weißen Feder drauf und auf der weißen Feder sitzt ein blutroter Rabe. Marcus Aurelius bzw. die Meditations ist im Grunde das Buch über Stoizismus schlechthin. Grund dafür ist, dass Marcus Aurelius der mächtigste Mann seiner Zeit gewesen ist und der Herrscher über Rom war, es aber nie sein wollte. Marcus Aurelius ist im Herzen reiner Philosoph. Und Marcus wollte niemals der mächtigste Mann der Welt zu damaligen Zeitpunkt sein, sondern er wurde in diese Position geboren und hat sein Schicksal angenommen und darüber ein Tagebuch geschrieben, wie es ihm ergeht, wie er mit dem Leben hadert, welche Herausforderungen er hat, wie er aufgewachsen ist, bis hin zum Schluss, bis hin zum eigenen Tode. Und im Grunde, die Meditations, und das ist, warum es das so schön macht, dieses Buch, und warum es so wertvoll für uns heute ist, er hat es nie als Buch geschrieben. Es war sein Tagebuch, welches niemals zur Veröffentlichung geschrieben wurde und welches niemals veröffentlicht werden sollte. Seine Diener hielten es dann aber für notwendig, dieses Wissen nicht einfach, ja, dem Niemandsland zu überlassen, sondern es der Nachwelt zur Verfügung zu stellen. Und das Ergebnis sind die Meditations. Es ist das schönste Stoizismusbuch überhaupt, denn es vermittelt einem die Philosophie des Stoizismus nicht direkt in Wörtern, sondern wir begeben uns in die Haut von Markus, der mit dem Leben hadert, so wie wir alle mit dem Leben hadern, und der versucht, irgendwie schlau zu werden aus all den Dingen, die um uns herum passieren, mit den guten wie mit den schlechten Dingen. Und so ist einer der größten Kritikpunkte an dem Buch, in Anführungsstrichen, dass es sehr repetitiv ist, also dass viele Themen wieder und wieder anders bearbeitet werden. Und das, finde ich, ist eben kein Kritikpunkt. Das ist einer der größten Pluspunkte, denn er redet sehr viel über den Tod. Er redet sehr viel darüber, wie er mit Ungerechtigkeit im Leben umgeht, wie er mit seinen eigenen Trieben, mit dem eigenen Verlangen, mit Lust, mit Gier umgeht und wie er sich immer wieder entscheidet, ein aufrichtiger, ehrlicher, philosophisch getriebener, weiser Mensch zu sein und eben sich nicht der Korruption des Lebens hinzugeben. Obwohl Markus die Welt zu Füßen stand, er konnte alles haben, er war der reichste, mächtigste Mensch seiner Zeit. Und trotz dieser Position hat er nicht nur seine Macht geteilt, sondern er ist auch niemals korrupt geworden. Und wenn er zum Beispiel Geld bräuchte, um die Armee zu finanzieren, hat er nicht die Steuern erhöht, sondern hat zum Beispiel wertvolle Schätze Roms verkauft, Gemälde, Gold etc. pp., um so irgendwie Geld heranzubekommen. Und der war immer ein sehr nahbarer Mensch. Und die Römer haben ihn geliebt, auch das Armee hat ihn geliebt. Und er war einer der größten Conqueror bzw. Herrscher, die wir wahrscheinlich in unserer Menschheitshistorie nur hatten. Und im Grunde ist Markus ein strahlendes Ideal am Himmel, denn er ist einer der weisesten von uns allen gewesen und ein besserer Mensch, als wir alle es wahrscheinlich je sein werden, einfach weil er so unkorrupt ist, weil er so ehrlich mit dem Leben ist, weil er sich so sehr um die Wahrheit bemüht, weil er sich eben nicht, das wiederhole ich mich schon, der Korruption und der Lügen hingibt, sondern ein aufrechtes Leben führt und dokumentiert hat, wie er permanent mit sich und dem Leben ringt. Die Meditations sind kein klassisches Buch, welches man von vorne bis hinten liest. Und im Grunde begleitet mich das Buch jetzt seit über 10 Jahren mittlerweile. Vor über 10 Jahren habe ich das erste Mal Meditations in meinen Händen gehalten. Sondern es ist ein Buch, was du im Grunde mal hin und wieder liest, wenn du zu lange beim Arzt sitzt, wenn du vor dem Schlafengehen 1-2 Absätze lesen willst, wenn du im Flieger bist, 1-2 Absätze lesen willst oder zwischendurch einfach nur deinen Geist erfrischen willst. Und es sind im Grunde viele kleine Absätze, viele kleine Eintragungen von Markus, die er in seinem Tagebuch geführt hat, die dann hier wiedergespiegelt sind. Und so ist es quasi eine kleine Portion Philosophie, die er uns mit auf den Weg gibt. Und besonders, ganz, ganz, ganz besonders hat mich sein letzter Eintrag bewegt. Ich möchte den ganz kurz vorlesen, weil er wirklich so bewegend ist. Er liegt jetzt schon im Sterben und das sind seine allerletzten Gedanken. Und er hat sich über Jahrzehnte auch in diesem Buch vorbereitet, mit dem Tod umzugehen und irgendwie dieses schwere Thema verarbeiten zu dürfen. Und so verabschiedet sich einer der besten Menschen, die je gelebt haben. You lived as a citizen in a great city. 5 years or 100. What's the difference? The laws make no distinction. Also er hat ein gutes Leben in einer großartigen Stadt gelebt. Und es spielt keine Rolle, ob dieses Leben 5 Jahre oder 100 Jahre gedauert hat. Es gibt keinen Unterschied. And to be sent away from it, also sterben, not by a tyrant or a dishonest judge, but by nature who first invented you in, why is that so terrible? Im Grunde hadert er auch wieder hier mit sich selbst, weil er Angst hat, weil er nicht weiß, was danach kommt, weil er loslassen muss. Und versucht sich trotzdem selbst wieder zu stillen und zu beruhigen, dass das doch das größte Geschenk ist, dass die Natur die Zeit ihn wieder nach Hause holt und er nicht durch einen korrupten Richter gestorben ist, nicht durch einen Tyrannen und trotzdem er natürlich Angst davor hat, obwohl er sich ein ganzes Leben darauf vorbereitet hat, aber er versucht in dieser Angst die Dankbarkeit zu finden. Like the impresario ringing down the curtains on an actor. But I've only gotten through 3 acts. Also wie ein Schauspieler, der bei der Vorführung sich beschwert, ich habe aber nur 3 Akte spielen dürfen. Warum nicht 5, 6, 7, 8 oder 10? Yes, schreibt er. This will be a drama in 3 acts. The length fixed by the power that directed your creation and now directs your dissolution. Neither was your to determine. Und dann beruhigt er sich wieder. Ja, so hat es das Leben vorgesehen. Drei Akte waren von Beginn an für dich vorgesehen. Und das ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Also habe keine Wertung. Und jetzt der allerletzte Satz. So make your exit with grace. The same grace shown to you. Geh also mit Gnade, derselben Gnade, die dir zu Anteil gemacht wurde oder zuteil wurde. Und das, da, als ich das erste Mal gelesen habe, da sind mir viele Tränen geflossen, weil das sehr bewegend ist. Und jetzt muss ich auch schon aufpassen, ich habe schon wieder Pipi in den Augen. Es beschreibt so sehr, wie das Leben ist, und viele Dinge sind schwer und viele Dinge sind ungerecht. Und der Stoizismus ist eine Antwort auf diese Dinge, wie man damit umgehen kann. Und es ist keine leichte Medizin, aber es ist eine Medizin, die heilt. Von daher Meditations, meine Buchempfehlung Nummer 1. Ich versuche mich bei den nächsten ein bisschen kürzer zu fassen. Punkt Nummer 2, auch oftmals in diesem Podcast schon angesprochen, eine Anleitung zum guten Leben. Das ist Stoizismus, aber nicht ganz so traurig manchmal wie die Meditations von Marcus Aurelius, sondern das ist quasi die Theorie hinter dem Stoizismus. Und dieses Buch zielt darauf ab, eine Lebensphilosophie zu entwickeln, beziehungsweise der Autor William B. Irvin argumentiert sehr stark darüber, dass es sich lohnt, eine Lebensphilosophie grundsätzlich zu haben, als gar keine Lebensphilosophie zu haben. Und der setzt sich dann hier selbstverständlich sehr stark für den Stoizismus ein. William, also der Autor Irvin, ist Philosophielehrer an der Universität und kennt sich mit allen gängigen philosophischen Bewegungen aus, Zen-Buddhismus, Buddhismus, Hedonismus etc. pp. Und setzt diese hier auch im Vergleich mit dem Stoizismus und warum er zu dem Fazit kommt, dass der Stoizismus die subjektiv beste Lebensphilosophie ist. Hier geht es um die ganzen Grundprinzipien, über die mentalen Grundgerüste des Stoizismus bis hin zur praktischen Anwendung. Und das Buch gibt es auf Deutsch. Das ist auch die deutsche Übersetzung, ist eine sehr schöne Übersetzung und ist in meinen Augen das beste Stoizismusbuch, was jemals geschrieben wurde. Also hier wird mehr Klartext gesprochen, während bei den Meditations viele Punkte zwischen den Zeilen erklärt werden und man dann darüber selbst seine Rückschlüsse ziehen muss. Hier wird viel Klartext gesprochen und deshalb gefällt mir dieses Buch so gut. Buch Nummer 3, 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Jordan Peterson, auch einer meiner persönlichen großen literarischen Helden, mit dem ich mich intensiv seit dem Jahr 2017 auseinandersetze, lange noch bevor sein erstes Buch 12 Rules for Life erschienen ist und er zu einem medialen Internet-Hit geworden ist, der durchaus sehr kontrovers ist. Und Jordan Peterson ist auch nicht nur Licht, sondern wo auch Licht ist, dort findet man auch Schatten. Und zum Beispiel sind sämtliche Ernährungs- und Fitnessratschläge von dem guten Jordan Peterson leider absolut grauenhaft und furchtbar. Und ich reiß mir die Haare aus, warum er sich manchmal außerhalb seiner Expertise begibt, um bestimmte Dinge zu kritisieren, von denen er offensichtlicherweise keine Ahnung hat. Dennoch ist er eine Koryphäe, über Selbstverantwortung zu sprechen und auch viele komplexe Sachverhalte, wie das Leben verläuft und wie man mit Trauma und Drama und Hoffnungen und Wünschen im Leben umgeht und wie man grundsätzlich mehr Selbstverantwortung im Leben übernimmt. Und das ist das, was das Buch für mich widerspiegelt. Die Anleitung, um mehr Selbstverantwortung in sämtlichen Lebensbereichen zu übernehmen und auch diese Welt ein kleines Stückchen besser zu machen und so das eigene Potenzial auszuleben. Ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, das Buch hilft einem, der Mensch zu werden, der man wirklich sein kann. Marcus Aurelius redet hier immer von der Natur, der Nature, die Götter, die das vorgesehen haben, und der Weg dorthin führt über Disziplin und Selbstverantwortung. Und wie und in welcher Form man Selbstverantwortung übernimmt und wie das in der Vergangenheit mithilfe von Geschichten überliefert wurde von unseren Vorfahren, das findet man in dem Buch 12 Rules for Life. Kein leichter Tobak. Und das ist ein Buch, mit dem man hadert und arbeitet, mit dem man nicht immer zustimmt. Hier sind Dinge drin, über die man viele Jahre reflektieren muss. Dennoch in meiner Welt eines der besten Bücher, die man unbedingt gelesen haben muss. Ich würde empfehlen, die englische Version zu lesen, die viel besser ist als die deutsche, weil viel politisch Korrektes rausgestrichen wurde in der Übersetzung. Das Problem ist nur, die englische Auffassung ist sehr schwer verständlich. Es lohnt sich aber, sich dort durchzubeißen. Und das ist in meinen Augen eines der besten Bücher überhaupt. Buch Nummer 4, Trotzdem Ja zum Leben sagen, von Viktor Frankl. Quasi auch Stoizismus, beziehungsweise ein sehr stoisch angehauchtes Buch. Viktor Frankl schreibt über seinen Erfahrungs- und Überlebensbericht aus dem KZ im Zweiten Weltkrieg. Was das Ganze so bewegend macht und warum es ein Buch ist, zu dem auch ich immer wieder zurückkomme, ist es, dass es ist kein politisches Buch und es geht nicht darum, wie schlimm die Menschen waren. Und auch am Ende findet er fast noch gute Worte für die Nazis. Und es ist kein politisch angehauchtes Buch, sondern es geht rein darum, wie er diese Zeit durchlebt hat als Mensch, wie er damit umgegangen ist und vor allem, wie er diese Zeit überlebte und auch wie er im Anschluss damit umging, dass alle seine geliebten Menschen gestorben sind und wie er mit so viel Terror, mit so viel furchtbarem, unfairen Leid umgegangen ist und dass der Schlüssel, den er gefunden hat zum Überleben, im Grunde darin bestand, Dankbarkeit auch in diesen allerschlimmsten Momenten des Lebens zu finden, welche zu 100% ungerecht sind und dass er trotzdem versucht hat, Dankbarkeit zu empfinden in einer Lebenssituation, für die er nichts kann, die ganz im Gegensatz zu Markus, der ganz am Ende davon schreibt, dass ihm nicht die Tyrannei überkommen ist, sondern jemand, dem die Tyrannei überkommen hat, zu 100% ungerecht, zu 100% schlimme Menschenverbrechen, dass dieser Mensch trotzdem am Ende versucht, Licht und Hoffnung in der Dankbarkeit zu finden. Und eines der Momente, die mich in dem Buch am meisten geprägt haben, ist es der tiefe Dank, den er erfahren hat, als er, glaube ich, eine Zigarette oder zwei Zigaretten gegen einen Schnürsenkel eingetauscht hat. Und dass das mit extrem großer Lebensfreude verbunden ist. Und in den Momenten, in denen auch ich manchmal an meine Verzweiflung komme und das Gefühl habe, es würde irgendwie schlecht in meinem Leben laufen oder die Dinge, oder ich müsste erfolgreicher sein oder die Dinge müssten anders sein oder es ist alles ganz furchtbar oder depressive Schübe oder solche ganzen Geschichten, dann muss ich immer wieder an Viktor denken, der geschrieben hat und sagt, ich war so unfassbar dankbar, als ich, entweder war es ein Brötchen oder es war eine Zigarette, die er eingetauscht hat gegen einen Schnürsenkel. Und er hat sich reich und dankbar gefühlt, dass er einen Schnürsenkel hatte, den er dann als Gürtel nutzen konnte. Und das muss man erstmal sacken lassen. Und im Kontrast zu dem haben wir keine Probleme. Wir sind so unfassbar reich, uns geht so unfassbar gut. Und ich möchte nicht Regenbogen an den Himmel malen, der nicht da ist. Und wir haben unsere Missstände und wir sind auch aktuell in einer nicht wirklich schönen Situation. Jetzt mal weltlich gesehen und auch gesellschaftlich gesehen. Politisch wie wirtschaftlich. Und dennoch gibt es da diesen Kontrast, der es dann einem hoffentlich im Umkehrschluss erlaubt, nicht einzubrechen, nicht zu verweichlichen, sondern anzuerkennen, dass wir als Menschheit gesehen immer noch so reich sind, wie wir es wahrscheinlich noch niemals waren. Und dass jemand alles verloren hat und tiefe Dankbarkeit und Lebensfreude in einem einzigen Schnürsenkel gefunden hat. Das ist etwas, was mich für immer verändert hat. Für immer. Punkt Nummer 4, Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Deutsche Version, sehr gute Auflage. Gibt es sowohl als Hörbuch als auch geschrieben. Kann ich nur empfehlen. Punkt Nummer 5, mein absolutes Lieblingsbuch, was ich im Jahr 2022 gelesen habe und ich bin schockiert, wie gut es mir gefallen hat und es ist ein Buch, was mich aktuell nicht loslässt und über das ich immer wieder nachdenken muss. Es ist die Geschichte von Sir Ernest Shackleton, 365 Tage auf dem Eis, beziehungsweise zu Englisch Shackletons Incredible Voyage Endurance. Die Endurance, beziehungsweise geschrieben von Alfred Lensing und es geht um das große Abenteuer von Sir Ernest Shackleton. Shackleton hat die Antarktis-Expedition der Endurance geleitet und wollte die Antarktis über Land überqueren und hat ein Team aus, glaube ich, 26 oder 28 Männern zusammen gerufen, um diese Expedition zu bewerkstelligen. Und wirklich alles geht schief. Es ist keine Fiktion, es ist ein wahres Buch, es gibt Tagebücher. Man hat die Überlebenden, ich werde nicht alles spoilern, die Überlebenden, oder Alfred Lensing hat die Überlebenden interviewt, ausgefragt und so eine möglichst realitätsnahe oder einen möglichst realitätsnahen Erfahrungsbericht niedergeschrieben über diese Expedition. Und das ist im Grunde, warum mich dieses Buch fasziniert, ist der gleiche Grund, warum mich trotzdem das Buch trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl so fasziniert, weil es für mich diesen Mut der Männer so auf den Punkt bringt, der Wille zum Überleben, der Wille für den eigenen Traum, für das eigene Leben zu kämpfen und dass man trotz aller möglichen Hindernisse immer weitermacht, sämtliche Brutalitäten des Lebens hinnimmt, wie unfair das Leben sein kann, wie mies das Schicksal einem mitspielen kann. Das wirklich, also du musst es einfach gelesen haben. Es ist eine Geschichte, die mich wirklich zutiefst bewegt und der ich auch mittendrin bitterlich geweint habe. Einfach, weil mich das so sehr fasziniert, dieser Mut dieser Männer. Und diese Männer sind für mich einige der wenigen wahren Helden, die es je gegeben hat. Ernest Shackleton ist ein wahrer Held. Es ist einfach, du musst es einfach gesehen und miterlebt haben, beziehungsweise gelesen haben vor allem. Es ist einer der spannendsten Erfahrungsberichte, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe und welche mich wahrscheinlich noch ganz lange faszinieren werden. Ich hatte hier mal mich ein bisschen damit beschäftigt und gibt sehr viele schöne Bilder dazu, auch zu den Männern und von dem Schiff selbst, wenn es auch untergeht und dem Eis einkracht und solche ganzen Geschichten. Aber es gibt auch eine Werbeanzeige, die Ernest Shackleton ausgeschrieben hat, um seine Männer um die Crew zu rekrutieren. Und die Werbeanzeige hieß: Small wages, bitter cold, long month of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. Also zu Deutsch, die Stellenausschreibung: geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate in völliger Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Rückfuhr zweifelhaft, Ehre und Anerkennung im Erfolgsfall. Und er konnte sich von Bewerbungen nicht retten. Also das ist, glaube ich, die schrägste Stellenanzeige, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Aber genau das fasst es zusammen. Terror, Angst, Unsicherheit, jede einzelne Sekunde bis hin zu harter Brutalität, nahe des Verhungerns, des Erfrierens und der Hoffnungslosigkeit. Und dass diese Menschen trotzdem nicht aufgegeben haben. Sehr faszinierend. Buch Nummer 6, Shoe Dog von Phil Knight. Das ist das Lieblingsbuch von Christian, meinem besten Buddy und Geschäftspartner. Und gleichzeitig ein Buch, was mich ebenso unfassbar fasziniert und was ich nicht geglaubt habe, oder bei dem ich schockiert bin, wie gut es wirklich ist. Shoe Dog ist die Autobiografie und die Gründungsgeschichte von Nike. Oder Nike. Also der Firma, der Sportfirma Nike, also von Phil Knight. Phil Knight ist der Gründer oder einer von zwei Gründern, später sind es dann zwei geworden, von Nike. Und was mich, da bin ich ein bisschen naiv gewesen, das habe ich vor einem Jahr gehört, was für mich irgendwie unvorstellbar gewesen ist, ist, dass Nike aus einer Person stammt. Das ist, für mich ist Nike so überlebensgroß, so übermenschlich, so gigantisch, dass es in meiner Vorstellung ein reiner Verbund aus Aktionären gewesen sein musste, die aus dem Nichts dieses Weltimperium aus dem Boden gestampft haben und es konnte nicht anders sein. Das stimmt nicht. Nike wurde von einem jungen Mann mit Ambitionen und Träumen gegründet. Und es ist keine Geschichte für jedermann, aber es ist eine sehr faszinierende Geschichte, wenn es auch hier abermals darum geht, Hindernisse zu überkommen und überlebensgroße Probleme und Herausforderungen zu meistern. Und da kommen wir gleich auf ein anderes Buch drauf zu sprechen. Natürlich guckt man heute auf Nike und man denkt ja überhaupt gar nicht drüber nach, dass da Probleme gibt. Man sieht vielleicht gewisse Missstände oder was auch immer, was mal schiefgelaufen ist. Aber dass das mal aus einem Menschen stammt, gestammt ist, der das über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und was für Probleme diese Menschen im Laufe dieser Zeit hatten, um dieses Projekt zu verwirklichen, ist eigentlich fast noch viel erstaunlicher als die heutige Präsenz von Nike selbst. Dieser überlebensgroße Konzern, dass das aus einer Idee entstanden ist, von einem einzigen Menschen, der das bei seinen Eltern im Keller alleine angefangen hat. Absolut unglaublich. Shoe Dog von Phil Knight, deutsche Auflage, auch sehr empfehlenswert. Punkt Nummer 7, Siddhartha von Hermann Hesse, einer der früheren Bücher, die mich wahnsinnig fasziniert haben. Siddhartha beschreibt den Weg von Buddha, wie Buddha zu Buddha geworden ist. Und die große Kernessenz, die ich daraus gezogen habe, wie ich es verstanden habe, ist es, keiner kann dir helfen, du musst den Weg zur Erleuchtung selber gehen. Es gibt Lehrer und Meister am Rande des Weges sozusagen. Am Ende musst du den Weg allerdings selber gehen. Du musst die Erfahrungen selber machen. Du musst selber deine eigenen Rückschlüsse ziehen. Du musst selber darüber nachdenken. Und nur so kannst du im Leben vorankommen. Wahnsinnig spannend, super schön geschrieben. Sehr kurzweilig auch geschrieben. Siddhartha von Hermann Hesse, ganz klare Empfehlung. Punkt Nummer 8. Ja, eines der Bücher, die mich am meisten geprägt haben. Mastery von George Leonard. Holz hacken, Wasser tragen. Auf die Idee des Zen-Buddhismus bin ich durch dieses Buch gestoßen. Mastery, sehr kurzes Buch auch, beschreibt den wahren Weg zur Meisterschaft, zum Glück und Erfolg im Leben. Kein zweites Buch wie Mastery hat mir so eingetrichtert, dass man langfristig denken muss. Die Dinge passieren nicht von heute auf morgen. Und wie oft ertappen wir uns wieder, dass wir ungeduldig sind, dass die Dinge schnell gehen müssten, dass wir Zweifel haben, weil es nicht schnell genug geht, weil wir uns mit anderen vergleichen, die schon viel länger da sind und. Und kein zweites Buch wie dieses hat mir eingetrichtert, dass wir anfangen müssen, in Dekaden zu denken, nicht in Tagen. Was ist machbar in 10 Jahren? Und wir uns nicht fragen, habe ich mein Ziel erreicht in 2 Wochen? Habe ich mein Ziel erreicht in einem Monat? Und natürlich geht es im Fitness viel schneller. Aber am liebsten würde ich auch all unseren Athleten eintrichtern, frag dich doch mal, wer du sein kannst in 5 Jahren. Wenn du 5 Jahre fleißig bist, wenn du 5 Jahre dich in die richtige Richtung bewegst, dann ist es fast unmöglich, dass du dein großes Ziel nicht erreichst. Es ist fast unmöglich. Die meisten schaffen es jedoch nicht. Und er beschreibt die verschiedenen Verhaltensmuster und die verschiedenen Menschentypen, wie man eben nicht zur Meisterschaft im Leben gelangt. Und Meisterschaft ist etwas, was heute nicht mehr, worauf viele Menschen nicht Wert legen, weil wir in einer Zeit leben, die Instant Gratification, also sofort Belohnung, nach oben stellt, Social Media, alles muss sofort sein, alles muss schnell sein, wir sind ungeduldig, weil wir darauf getrichtert und erzieht worden sind. Ich glaube, dieser Satz war grammatikalisch absoluter Grütze, aber du weißt, was ich sagen möchte. Und das ist so eines dieser Bücher, wo man das Gefühl hat, man taucht in die wahre Quintessenz des Lebens ein. Das heißt, ja, das ist es doch. Das will ich doch wirklich. Ich will doch vorankommen. Ich will Meisterschaft im Leben. Ich will aus meinem Leben etwas Besonderes machen, weil es eben so kurzweilig ist, weil die Dinge eben so sehr vergänglich sind und weil ich aber auch so viel mehr aus mir herausholen kann und ich gleichzeitig gefangen bin aus Übereifer und Perfektionismus, aus meinen eigenen Ambitionen und Enttäuschungen. Und dieses Buch ist eine wunderbare Antwort auf dieses Dilemma und hilft uns dabei, in Jahrzehnten zu denken. Und nicht in Tagen, Wochen oder gar Monaten. Holzhacken, Wasser tragen. Mastery von George Leonard. Unfassbar empfehlbar. Buch Nummer 9. Mindset von Dr. Carol Dweck. Ich glaube, hier habe ich nur das Englische. Ich weiß es nicht, ob es hier eine deutsche Auflage gibt. Die Englische ist aber relativ leicht verständlich. Und das Konzept ist auch sehr leicht verständlich. Es geht um starres, beziehungsweise im Englischen schreibt sie Growth Mindset, also Wachstums-Mindset. Und der Grundgedanke ist im Grunde hier in dem Buch Mindset, dass wir uns häufig selbst limitieren in bestimmten Lebensbereichen, Fitness, Beruf, Karriere, Beziehungen, Training, solche ganzen Sachen, und es deshalb gar nicht erst ernsthaft probieren. Und dass wir im Grunde alle aufwachsen mit dem Narrativ, dass herausragende Leistung leicht sein müsste und auf Talent basiert, beziehungsweise dass man ein Genie ist. Wie Da Vinci muss ein Genie gewesen sein. Michelangelo muss ein Genie gewesen sein, um den David in den Stein zu hauen. Und wir haben so diese riesengroße Kunstwerke oder wie soll ich sagen, Errungenschaften im Leben von einigen Menschen, die wie Nike von Phil Knight überlebensgroß sind. Und wir gucken auf diese Dinge und denken häufig, weil wir uns viel zu klein einschätzen, weil wir mit einer völlig falschen Weltanschauung herangewachsen oder heraufgezogen werden, dass diese Dinge entstanden sind, weil diese Menschen es leicht hatten und weil es quasi in ihre Gene gelegt wurde. Und schon Michelangelo hat gesagt, wenn du wüsstest, wie viel, hat er nicht gesagt, also dass er, wenn du wüsstest, wie viel Scheißarbeit hier drin steckt, würdest du mich nicht als Genie bezeichnen. Er hat nicht Scheiß gesagt, aber er hat gesagt, wenn du wüsstest, wie viel Arbeit hier hineingeflossen ist, würdest du mich nicht als Genie betiteln. Und viele der Menschen, die so herausragende Ergebnisse erzielen, haben das mit sehr viel Zeit, Tränen, Blut, Schweiß und harter Arbeit gezahlt. Und der Dank dessen ist eben nicht Talent, nicht weil man ein Genie ist. Und das ist im Grunde, da gibt es auch wieder Kritik dafür. Ja, und es ist nicht alles gleichgerecht. Nicht alle Menschen haben die gleichen Voraussetzungen. Und. Das stimmt auch alles. Und auch nicht immer nur ist es die harte Arbeit, die zählt. Manche Menschen haben hart gearbeitet und waren dann auch zur rechten Zeit am rechten Fleck oder in der richtigen Zeitperiode oder was auch immer. Aber das ist ein, dieser Glaubenssatz hilft ja, oder also dieses Narrativ hilft uns ja nicht. Ich möchte glauben, dass ich der Schmied meines Schicksales bin. Ich möchte glauben, dass wenn ich die harte Arbeit investiere, dass sich die Dinge auszahlen. Und das tun sie. 100-fach. 200-fach. Und dass man eben nicht annimmt oder sich nicht selbst ausbremst und sich versteckt unter dem Deckmantel, der oder diejenige ist ein Talent in einer bestimmten Richtung oder ein Genie oder ist damit auf die Welt gekommen und hat gottgegebene Fähigkeiten oder was auch immer, sondern dass es die harte Arbeit ist, dass es das stetige Korrigieren ist, die stetige Progression, die es einem erlaubt, irgendwann überlebensgroß zu werden und sehr schwere Dinge leicht aussehen zu lassen oder Dinge zu bewerkstelligen, die meisten Menschen niemals in der Lage sein werden, zu bewerkstelligen. Und dass dies eben nicht auf Talent oder Genie beruht, sondern über jahrelange harte Arbeit. Und eines der größten Punkte, die dieses Buch einem ebenfalls mit auf den Weg gibt, ist, dass es gut ist, wenn die Sachen schwer sind. Und dass es eben schlecht ist, wenn man glaubt oder wenn man die Annahme hat, oh, eine gewisse Sache fällt mir jetzt gerade schwer, das heißt, das ist nicht für mich geeignet. Zum Beispiel beim Fitness. Irgendwann wird es mal ein bisschen eklig und man muss sich genau damit beschäftigen. Und ich sehe das in der 90-Tage-Challenge immer wieder, dass natürlich, wenn wir die ganze Wissenschaft und das Strukturieren des Trainings und der Ernährung jetzt von der Theorie in die Praxis bringen müssen, dass das sehr schwer ist. Man ist überfordert. Man hat mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen im Kopf. Der Kopf brennt, der Perfektionismus kickt rein, du möchtest alles richtig machen, du weißt aber nicht wie. Und dann kommen viele Leute zu dem Fazit und sagen, ich kann das nicht, das ist zu neu für mich, ich mach das nicht. Und es ist nicht schwer, weil die Dinge schwer sind, sondern die Dinge sind schwer, weil wir nie beginnen. Und das ist ganz wichtig und das ist eine der größten Lektionen aus dem Buch Mindset. Wir alle können im Grunde fast alles, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn wir die Arbeit investieren, wenn wir die Zeit investieren und an uns arbeiten. Und nur weil die Dinge schwer sind, bedeutet nicht, dass wir schlecht sind, sondern das ist die Norm, nicht die Ausnahme. Und selbst die größten Menschen, die wir als Genie oder Talente betiteln, für die war es ebenso schwer. Es war für niemanden leicht. Wie Michelangelo gesagt hat, wenn du wüsstest, wie viel Zeit ich hier investiert habe, würdest du mich nicht als Genie bezeichnen. Und Punkt Nummer 10. The War of Art von Stephen Pressfield. Glaube ich auch nur auf Englisch, aber ganz einfaches Englisch. Ich habe hier aufgeschrieben als Notiz für dieses Buch, Do the fucking work. Das ist ein ganz kleines Handbüchlein. Ich habe hier den Nachfolger zum Beispiel. Das habe ich mir meiner Mutter geschenkt, The War of Art. Ich habe hier den Nachfolger. Das sind nicht mal 100 Seiten und die Schrift ist unfassbar groß. Do the Work. Das ist das Nachfolgerbuch. The War of Art ist im Grunde ein kleines Büchlein, was dir auf 100 Seiten um die Ohren haut, warum du ein feiges Arschloch bist und dass du einfach die Arbeit machen musst. Pressfield schreibt darüber, dass der größte Feind des Lebens die Prokrastination ist. Egal, ob es im Training ist, egal, ob es in der Diät ist, in der Beziehung, in der Freundschaft, im beruflichen Umfeld, bei den eigenen Träumen, Ambitionen. Es ist die Prokrastination, die uns zurückhält. Und er betitelt das ganz klar als the true devil, also der wahre Teufel des Lebens, die Prokrastination, die uns klein und zurückhält. Und dass der einzige Weg im Leben darin besteht, einfach die Scheißarbeit zu machen. Nicht darüber nachdenken, wie du dich fühlst, nicht darüber nachdenken, ob es wohl klappen könnte, einfach nicht darüber nachdenken, sondern dich hinsetzen und die Arbeit machen. Bevor ich letztes Jahr die Fettverlustfibel geschrieben habe, habe ich Do the Work innerhalb von 24 Stunden gelesen, beziehungsweise an 2 Tagen, um mich einfach mental wieder auf dieses Projekt einzustellen, um mein bestes Buch, meine beste Arbeit zum damaligen Zeitpunkt abliefern zu können. Es geht nicht darum, wie ich mich fühle. Ich brauche mir nicht fragen, ob es funktioniert. Ich brauche mir nicht fragen, ob es andere Leute gut finden. Es geht darum, mich hinzusetzen und die Arbeit zu machen. Und er schreibt, glaube ich, in Turning Pro, ist auch einer seiner Bücher danach, darüber, was den Unterschied ausmacht zwischen einem Amateur und einem Profi. Und das gilt für uns alle gleichermaßen im Training. Und überhaupt, in jedem Lebensaspekt. Er gibt es mit einem Beispiel. Zwischen einem Amateurautor und einem Profiautor. Der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi ist, oder der Profi, ja, ist, dass der Profi weiß, dass das Schwere nicht das Schreiben ist, sondern das Hinsetzen zum Schreiben. Dass das Schwerste von allen ist. Es ist nicht schwer, regelmäßig hart zu trainieren. Was schwer ist, ist, ins Training zu fahren, dort zu sein. Sobald man da ist, läuft es häufig. Es ist nicht schwer, seinen eigenen ersten schlechten Ernährungsplan zu erstellen. Was schwer ist, ist anzufangen, seinen ersten schlechten Ernährungsplan zu erstellen. Es ist nicht schwer, einen stahlharten Sixpack zu bekommen. Es ist schwer, anzufangen, einen stahlharten Sixpack zu bekommen. Und das ist eine der größten Lektionen überhaupt. Und das weiß der Profi. Und das unterscheidet den Profi vom Amateur. Und das habe ich mir irgendwann auch gesagt. Ich will kein Amateur mehr sein. Und egal, was ich mache, ich behandle mich so, als ob ich Profi wäre. Wenn du im Training bist, wenn du Fortschritt erzielen willst, das ist, was ich ganz am Anfang schon zu mir gesagt habe. Ich bin Fitnessmodel. Lange bevor ich mit Fitnessmodel gewesen bin, sag dir, ich bin ein herausragender Athlet. Ich bin ein Eliteathlet. Und deswegen trainiere ich auch so. Und ein Eliteathlet trainiert hart. Ein Eliteathlet hat keine Ausreden. Ein Eliteathlet geht jede Woche ins Training. Der Amateur, der geht mal hin und wieder. Der wünscht davon, auch irgendwann ein Eliteathlet zu sein. Der wünscht, dass die Götter des Lebens irgendwann niederknien und mit einem Ritterschlag dich zum Profi machen. Das gibt's nicht. Jeder Profi war einst ein Amateur, der es nur halb ernst gemeint hat. Der dann aber irgendwann eines Tages die feste Entscheidung, die bewusste Entscheidung getroffen hat. Ab jetzt bin ich Profi und ich nehme diesen Lebensaspekt nicht mehr auf die leichte Schulter, sondern ich tue das, was getan werden muss. Punkt. Weil ich Profi bin und eben kein Amateur mehr. Eine der wichtigsten Lektionen, überhaupt, dass es das Erfolg oder Profi sein eine Entscheidung ist, die man selbst im Inneren trifft. Und deshalb, das ist einer meiner Lieblingsbücher und eines der Bücher, die mich am meisten geprägt haben. So, eine Sache wollte ich eigentlich vorweg sagen, die ich jetzt vorweg hätte sagen sollen. Mit solchen Listen an Bücherempfehlungen tue ich mich grundsätzlich schwer. Denn wir alle stehen irgendwo anders im Leben, haben andere Interessenpunkte, andere Herausforderungen und andere Ziele, Wünsche und Träume. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese 10 Bücher kombiniert dir eine Art Weltanschauung ermöglicht, die erfolgsversprechender ist als alles andere. Ich kann mich irren und ich hoffe auch in den nächsten Jahren auch noch weiter dazulernen zu dürfen. An diesen Büchern bin ich allerdings wieder und wieder kleben geblieben, einfach weil sie mit dem echten Leben resonieren und in meinem Leben echte Resultate ermöglicht haben. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Buch Nummer 1, Meditations von Marcus Aurelius. Buch Nummer 2, Eine Anleitung zum guten Leben. Buch Nummer 3, 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Buch Nummer 4, Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Buch Nummer 5, 635 Tage auf dem Eis von Alfred Lensing. Buch Nummer 6, Shoe Dog von Phil Knight. Buch Nummer 7, Siddhartha von Hermann Hesse. Buch Nummer 8, Mastery von George Leonard. Buch Nummer 9, Mindset von Dr. Carol Dweck. Und Buch Nummer 10, The War of Art von Stephen Pressfield. Darüber hinaus die Bonus-Ratschläge, etwas Werbung noch am Ende. Wenn du dein Training meistern möchtest, wenn du auch hier Profi sein willst, entscheide dich für das Elite-Training-Workbook für die Männer oder aber für den Bootybuilder. Bring dein Trainingswissen auf das nächste Level. Mach Butter bei die Fische. Das Ganze ist noch diese Woche bei Quantum zu 70% rabattiert. Günstiger kommst du an dieses exklusive Profi-Wissen nicht heran. Nur solange wir noch feiern, nur solange der Geburtstag noch gilt und wir Ware haben. Also check das gerne mal ab. Geh auf www.quantumliebfitness.de und feier mit uns. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Kopfrauchen, wann auch immer du zu diesen Büchern kommst. Damit hast du auf jeden Fall 5 Jahre zu tun, Minimum. Ist mal jetzt meine Prognose. Aber 5 Jahre für den Rest des Lebens ist eine Investition, die sich lohnt, meiner Meinung nach. Also, ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Mal ein anderes Thema heute für die Podcast-Episode. Nächste Woche geht es wieder mit Hardcore-Fitness-Content weiter. Da gibt es auch jede Menge, was wir schon vorbereiten. Viele spannende Themen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine anabole, progressive Woche. Bleib gesund und munter. Geh voll drauf im Training. Und dann hören wir uns bald wieder mit der nächsten Podcast-Episode. Alles klar, bis dahin. Dein Zert, ich bin raus. Ciao.